Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Kennst du Gott? Würdest du sagen, dass du Gott kennst, dass du weißt, wer er ist, was er ist, was er für dich tut, was er für dich getan hat? Ich war 19 Jahre alt und obwohl ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo mein Vater Pastor ist, ich den religiösen Bezug auch dazu hatte, wusste ich mit 19 Jahren nicht, was es bedeutet, bedingungslos geliebt zu sein. Nicht, dass mein Vater mir das nicht gezeigt hätte. Mein Vater war sehr liebevoll zu mir. Sondern ich mit 19 Jahren verstand nicht, was es bedeutet, das Evangelium tief innerlich zu begreifen, was es für mein Leben, was es mit meinem Leben zu tun hat. Ich glaube, wenn wir uns das Kreuz anschauen, das wir hier einmal aufgehangen haben, jeder von euch kann mir sagen, was damals passiert ist. Jesus, der für unsere Schuld dahingegeben worden ist, der um unsere Strafe, der sie erlitt und auf sich nahm, um uns ein Leben zu ermöglichen, das niemals endet, befreit von Leid. Aber das ist nur die Theorie, das vielleicht ein bisschen zu begreifen. Aber diese Theorie, die verfestigt sich erst dann im ganzen Kern, wenn wir das selbst erleben. Und es ist das Schönste überhaupt, wenn wir erleben dürfen, was das Kreuz dort hinten, was es mit meinem persönlichen Leben eigentlich zu tun hat. Denn das ist der Auftrag, warum wir hier sind. Ein Auftrag, den uns Gott an die Hand gegeben hat. Es gibt dieses bekannte Ellen White-Zitat und ich glaube, ein jeder von uns kennt das. Wir haben nichts zu befürchten. Es sei denn, wir vergessen, wie uns der Herr in unserem bisherigen Leben und in unserer Vergangenheit geführt und geleitet hat. Und ich glaube, auch wir Menschen, so vergesslich wie wir auch sind, vergessen ab und zu auch mal, was der Herr in unserem Leben alles getan hat. Das könnte der Grund sein, warum wir manchmal uns auch in der Negativität mehr aufhalten, als über die Dinge nachzudenken, die der Herr für uns getan hat. Das Positive, dass es manchmal vom Tisch fällt und wir merken, dass uns die Dankbarkeit abhanden gekommen ist. Ich möchte gerne heute vom Evangelium erzählen, weil ich glaube, dass es das Wichtigste ist in unserem Leben, die Liebe Gottes zu verstehen. Die Liebe Gottes tief innerlich zu begreifen, was dieser Mann für uns getan hat, was das mit unserem Leben zu tun hat. Und ich glaube, das ist das Schönste überhaupt, wenn wir es erfahren dürfen, was die Liebe in unserem Leben selbst bewirkt. Dass es ein Motor in uns wird, der uns selbst dorthin treibt, dass wir eine Liebe zu Gott aufbringen, wie wir sie niemals aus unserer eigenen Kraft heraus hätten aufbringen können. Wie schon erwähnt, ich bin in einem adventistischen Elternhaus groß geworden. Ich bin mit einer kranken Mutter aufgewachsen. Sie hatte MS, Multiple Sklerose, eine Nervenkrankheit, wem das etwas sagt. Und sie war seit über 10 Jahren an den Rollstuhl gefesselt. Mein Vater war damit beschäftigt, meine Mutter zu pflegen, uns, meine Schwester und mich in der Schule zu helfen und zu unterstützen, den Haushalt zu schmeißen. Und nebenbei hat er noch gearbeitet, um für unsere Familie zu sorgen. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern. Ich glaube, harte Zeiten, dort merkt man manchmal, dass das Leben auch anders sein kann als nur Ponyhof. Und so war es auch in meinem Leben. Manchmal war es anstrengend und hart, zu Hause zu sein. Ich kann mich noch gut an eine Zeit erinnern. Damals war ich so 14 Jahre alt. Meine Mutter war damals verstorben. Meine ganze Familie hat irgendwie damit ganz unterschiedlich gerungen. Und auch mir ging es natürlich ans Herz. Und so war man dort. Die Zeit, wo man Leid erlebt. Und wo man sich die Frage stellt, warum Gott? warum passiert das? Aber auch gleichzeitig die Hoffnung, den Frieden, dass es einen Tag geben wird, wo man die Toten wieder lebendig sehen wird. Wenn der Herr eines Tages wiederkommen wird und wir bei ihm sein werden in seiner Herrlichkeit. Diese Hoffnung, die blieb in meinem Herzen. Denn der Glaube an Gott, an die Existenz, war nie außen vor gelassen bei mir. Das war mein Fundament des Glaubens, den ich damals hatte. Und die Zeit, die schritt voran. Ich war damals 16 bis 17 Jahre alt. Ich war in der Schule. Das ist dann so die Phase, wo man ein bisschen so selbst so seinen Weg gehen möchte und wo die Eltern auch es gut meinen zu Hause und einen helfen möchten, etwas zustande zu bringen, einen guten Weg einzuschlagen. Aber ich war so ein kleiner Rebell. Ich war jemand, ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Ich war derjenige im Gottesdienst, der rumgerannt ist, ums Podium gelaufen ist und der für die ein oder anderen Ärgernisse auch in der Gemeinde gesorgt hatte. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mich damals eine ältere Dame aus der Gemeinde so am Ärmel mal gepackt hat, mich zur Seite gezerrt hat und gesagt hat, wenn du nicht artig bist, dann kommst du frei nicht in den Himmel. Und dementsprechend auch mein Gottesbild hat dementsprechend auch seine Folgen nach sich gezogen. Zu Hause habe ich mich viel gestritten mit meinem Vater. Die Schule war der Ort, wo ich mich wohlgefühlt hatte. Zu Hause habe ich mich nicht immer zu der damaligen Zeit wohlgefühlt. Gott sei Dank ist das heute anders. Aber zu dieser Zeit war es hart für mich. Ich habe mir beschlossen, meine eigene Familie zu suchen. Hatte einen guten Freundeskreis. Mein Leben hat mehr draußen stattgefunden, bei den Menschen, die ich geliebt hatte, die mich akzeptiert und angenommen haben, wie ich war, und weniger zu Hause. Und so habe ich angefangen, verschiedene Masken zu tragen. Ich habe das Sabbatgesicht aufgesetzt in der Gemeinde. Ich war zu Hause der brave Junge. Aber wenn ich dann mit meinem Freundeskreis war, da konnte ich endlich sein, wo ich war. Weil ich akzeptiert worden bin. Weil ich angenommen wurde. Weil ich den Mut hatte, so zu sein, wie ich war. Und ich mache einen kleinen Sprung. Mein Vater, damals, wo ich 18 Jahre alt war, er ist wieder zurück in den Dienst gegangen. Ich bin damals in der Stadt geblieben, dort, wo ich aufgewachsen bin, um bei meinem Freundeskreis zu sein. Dort zu sein, wo ich die Menschen kenne, die ich lieb habe, bei meiner Familie. Und so fing mein Leben an. Ich habe damals meine eigene erste Wohnung gehabt. Und als ich meine erste Wohnung gehabt hatte, da bin ich in die Stadt gezogen. Und dort habe ich Menschen kennengelernt, die mein Leben sehr stark verändert haben. Nicht gerade ins Positive. Die Menschen, die dort in dieser Stadt sich niedergelassen haben, die kamen aus einem Bezirkskrankenhaus, einige davon. Das Bezirkskrankenhaus war dafür geeignet, für Menschen und Sträflinge und Häftlinge, die ihre Therapie gerne verkürzen wollten. Die haben sich dort niedergelassen, sie haben ihre Therapie gemacht und durften somit ihre Haftstrafe verkürzen, haben sich dann kurzerhand wieder niedergelassen in der Stadt. Und solche Menschen durfte ich kennenlernen. Sind auch Liebesmenschen, sind liebe Menschen. Aber nicht jeder davon hat auch seine Sucht so richtig im Zaum gehalten. Und nicht bei jedem hat diese Therapie angeschlagen. Und so bin ich schon relativ früh, damals mit 14 Jahren, war es das erste Mal, dass ich mit Drogen zu tun gehabt hatte, um meinen Schmerz damals zu verarbeiten, den ich erlebt hatte. Und mit 18, 19 Jahren fing es dann an, immer noch tiefer dort mit hineinzugehen. Die Drogen waren damals schon fester Bestandteil in meinem Leben. Wenn man über die Vergangenheit spricht, ist es nichts etwas, über das man stolz ist, aber das manchmal wichtig ist, um zu begreifen, wo man mal gewesen ist, um zu begreifen, wo der Herr einen herausgezogen hat, die Güte und die Gnade Gottes zu sehen. Und davon möchte ich gerne erzählen. Ich weiß noch damals, es war der 10. Oktober gewesen und es war Gottesdienst gewesen und es gab eine Schwester in meiner Gemeinde, die war sehr lieb. Und obwohl ich damals tief in mich im Drogensumpf verlaufen hatte, gab es eine Schwester, die stand jeden Sabbatmorgen, ist sie mit ihrem Auto, mit ihrem blauen Skoda, ist sie vor meine Haustür gefahren, hat mich angerufen, hat geklingelt, hat gewartet, bis ich fertig war, hat mich in die Gemeinde gefahren, dass ich dort sein konnte. Auch wenn ich in der Gemeinde häufig geschlafen habe. Gottesdienst damals ist mir häufig vorübergezogen, war müde, ich habe geschlafen, aber ich war da. Die Leute haben mich gesehen, sie haben nichts geahnt. Das war mein Leben. Eines Tages kam eine Person zu mir von meinem Freundeskreis. Und sie sagte zu mir, du, ich kann dir eine Möglichkeit anbieten, wie du selbst gutes Geld verdienen kannst und schnell deine Träume und deine Ziele ermöglichen kannst. Und ich damals etwas naiv, aber auch in dieser Spur drin verankert, ich meine, das Leben, es kostet Geld, habe diesen Vorschlag angenommen. Und ehe ich mich versehen konnte, war ich tief in Kriminalität und tiefen Machenschaften drin, wo ich niemals in meinem Leben gerne sein wollte. Und trotzdem war ich gefangen. Gefangen von meinen Abhängigkeiten, von meiner Drogensucht, die immer tiefer und ins Ermessliche gegangen ist. Und tief in meinem Herzen wollte ich dort raus. Denn irgendwann gibt es einen Punkt bei einer Droge, wenn man sich den vorstellen kann, wie bei einem Regenbogen. Am Anfang hat man vielleicht eine Sucht, das kann man übertragen mit jeder einzelnen Sucht, die man so hat. Am Anfang hat man eine Sucht und man geht ihr nach und erlebt, dass man etwas von ihr bekommt. Und es steigt und es steigt und irgendwann steht man an der Spitze vom Regenbogen und man merkt, dass sich hier etwas ändert. Eine dramatische Wendung in unserem Leben, die passiert, dass wir irgendwann etwas nicht mehr nehmen, dass es uns gut geht, sondern wir müssen etwas konsumieren, dieser Sucht nachgehen, dass es uns nicht mehr schlecht geht. Wir nehmen nicht mehr, dass es uns gut geht, sondern wir müssen etwas nehmen, dass es uns nicht mehr schlecht geht. Und an diesem Punkt war ich schon längst angelangt, schon weiter unten. Ich habe versucht, davon loszuwerden. Ich habe versucht, einfach mit meiner eigenen Kraft versucht, es auf die Seite zu legen, gewisse Personen zu meiden. Aber mein ganzes Umfeld war komplett verseucht davon. Die Menschen, die ich kannte, die waren Leidensgenossen. Denen ging es ähnlich wie mir. Und ich mittendrin. Freunde hatten mich verlassen. Die Eifersucht, aber auch der Moment zu sehen, dass es jemanden gibt, der so richtig abgestürzt ist. Die sich zurückgezogen haben, die sich nicht mehr blicken lassen wollten mit mir, weil das Konsumverhalten überhand genommen hatte. Ich kann mich noch gut an diese Zeit erinnern. Das war eine harte Zeit für mich. Es war ein Kampf für mich. Ein Kampf um mein Herz, weil ich in zwei Welten gelebt hatte. Auf der einen Seite, wo mir der Glaube an Gott wichtig war und ich an die Existenz Gottes geglaubt hatte. Und für mich damals war die Existenz Gottes mein Glaubensfundament. Aber zu der anderen war ich auch gekettet an die Fesseln meiner Sucht und wurde damit zum Spielball meiner Gedanken und Gefühle. 10. Oktober. An diesem Tag sollte sich alles ändern. Aber so wie Gottes Wirken auch ist und sein Eingreifen, nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Und häufig auch mit Leid. Denn die Charakterschule Gottes, die besteht häufig aus Leid. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich kam aus dem Gottesdienst und ich habe mich mit Freunden getroffen. Wir haben uns damals auf einer Hausparty zur Corona-Zeit versammelt. Und ich wollte mit meinen Freunden etwas Neues ausprobieren. Immer noch ein draufsetzen. Ein Candy Flip. Und so haben wir angefangen. Wir sind gestartet. Wir sind zur Hausparty gegangen. Wir haben die Freunde getroffen. Wir haben einen Geburtstag gefeiert. Und als wir dort waren, haben wir auf einmal gemerkt, dass die Substanz, die wir genommen haben, dass sie sehr große, erhebliche Auswirkungen auf unser Wohlbefinden hatte. Anders als wir es sonst so erlebt hatten. Denn wir haben gemerkt, dass es uns gegangen ist und aus heutiger Perspektive würde ich es damit beschreiben wie zum Turmbau zu Babel. Ich konnte mich nicht mehr klar verständigen. Motorische Fähigkeiten waren zwar da, aber das Reden und das klare Verständigen ging gar nicht mehr. Das, was die Menschen zu mir gesprochen haben, habe ich anders aufgefasst und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und so bin ich umhergewandert und ich war völlig verzweifelt, psychisch, mental am Ende. Und ich kann mich gut erinnern, ich bin in einen Raum gegangen, wo die ganzen Substanzen auf dem Tisch lagen. Und ich saß einem Freund gegenüber, der betrunken und auf Amphetamin war. Er saß mir gegenüber und das Erschreckendste war, ihm ging es genauso wie mir. Er saß mir gegenüber und konnte sich nicht mehr klar verständigen. Wir saßen da und so wie es ging, haben wir versucht, unser Leid vorzuklagen. Haben versucht, uns auszudrücken, zu verständigen, ob der andere mich nachvollziehen kann, wie es mir gerade geht. Und an diesem Punkt war ich an einem Punkt, wo ich niemals sein wollte. Denn mir war es das Wichtigste überhaupt, die Kontrolle über mein Leben aufrechtzuerhalten. Deshalb war ich damals erbitterlichster Feind von Alkohol. Ich wollte die Kontrolle behalten. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das alles andere als Kontrolle. Denn ich habe gemerkt, dass ich auf einmal nicht mehr Herr über mich selbst bin. Und wie in einem schlechten Film, was innerlich, habe ich einen geistlichen Kampf wahrgenommen. Ich habe gemerkt, wie mich etwas innerlich dazu motiviert hat, in einen gewissen Selbstzerstörungsmodus voranzuschreiten. Ich weiß, wenn es mir schlecht ging, egal auf was ich für Substanzen war, ich bin nach oben gegangen und ich habe etwas genommen, um wieder runterzukommen. Meistens damals Marihuana geraucht, um runterzukommen, um wieder klarzukommen. Aber als ich auf dem Balkon war, auf der Dachterrasse, ist mir nicht mehr das gelungen. Meine motorischen Fähigkeiten, ich habe alles verschwommen gesehen. Ich konnte nicht mehr richtig drehen, das Paper, ist nichts mehr hat gesessen. Und ich habe mich hilflos gefühlt. Und so bin ich nach unten gegangen, ich bin wieder zu diesem Ziehtisch gegangen. Und wie ein Tier, das nicht richtig nachdenkt, habe ich damals noch meinen Freund gefragt, was davon was sei. Und er konnte mir selbst nicht mehr sagen, welches von diesem Pulver was sei. Und ich habe dann einfach nur was genommen in ein Zigarettenpapier und dann runtergespült. Und mir ging es noch schlechter. Nach einer halben Stunde, als es begonnen hatte, die Wirkung, habe ich gemerkt, dass ich eine Entscheidung nach der nächsten Entscheidung getroffen habe, die weiter meinen Untergang besiegeln sollte. Ich war an einem Zustand in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, dass etwas anderes in mir die Kontrolle übernommen hatte. Und ich habe gemerkt, wie ich in einen gewissen Selbstzerstörungsmodus immer weiter vorangeschritten worden bin. Und ich saß dann irgendwann wieder an diesem Ziehtisch, meinem Freund gegenüber, habe über mein Leben nachgedacht. Und eine Stimme in mir, die zu mir gesprochen hat, hat zu mir gesagt, du kommst hier nicht mehr raus. Jetzt habe ich dich. Und für mich in meinem Kontrollempfinden wollte ich dieser Stimme beweisen, dass es nicht stimmt. Dass ich sehr wohl noch die Kontrolle über mein Leben habe. Und so bin ich damals aufgestanden. Ich bin aus diesem ehemaligen Bäckereigebäude, bin ich die Treppen runtergelaufen. Wir waren mitten in der Innenstadt. Und ich kam unten an diese Tür. Ich wollte diese Tür aufreißen. Aber diese Tür, die war verschlossen. Und ich bin wieder nach oben gegangen. Ich habe den Hausherrn gesucht. Ich habe jemanden gesucht, der mir helfen kann, der diese Tür aufsperren kann, dass ich nach Hause gehen kann. Dass ich wegkomme von diesem Ort. Und ich habe ihn gefunden. Die Tür wurde aufgesperrt. Ich bin rübergerannt zu meiner Wohnung, die etwa 200 bis 300 Meter entfernt war. Ich habe auch in der Innenstadt gewohnt. Und dann fing mein Kampf an. Der Kampf um mein Herz. Ich weiß noch gut, wie ich in einer Gasse stand und in meiner Hosentasche gezückt habe, mein Handy rausgeholt hatte und das tiefe innere Bedürfnis hatte, meinen Vater anzurufen und ihm zu sagen, dass es mir schlecht geht. Denn was macht man, wenn man am Tiefpunkt ist? Man sucht Hilfe bei den Menschen, die einem helfen können. Aber im selben Moment, wo ich mein Handy in der Hand gehalten hatte, habe ich schon gleich wieder in die Hosentasche gesteckt und habe mir gesagt, in diesem Moment, in diesem Zustand kann ich meinem Vater nicht begegnen. Und wisst ihr warum? Ich habe mich geschämt. Ich habe mich innerlich tiefst geschämt über den Zustand, in den ich mich hineinmanövriert hatte. Hier wollte ich nicht sein. Und so habe ich mein Handy in die Hosentasche wieder rein und ich stand vor meinem Haus und eine zweite Möglichkeit hat sich mir erboten. Obwohl damals ich überhaupt nicht viel mit Gott zu tun hatte, hatte ich auf einmal das tiefe innerliche Verlangen, laut nach Jesus zu schreien. Und so stand ich direkt vor meinem Haus. Und ihr müsst wissen, hier war eine Mauer und hier war mein Reihenhaus, in dem ich gewohnt hatte. Das heißt, wenn ich hier unten etwas gerufen hatte, war es wie ein Verstärkungsmodus und es ist nach oben gehallt. Es war Sommer gewesen oder Herbst gewesen und die Fenster standen offen. Und ich hatte diesen Impuls, zu Jesus zu schreien, weil ich glaubte, dass er mir helfen könne. Aber wisst ihr, ich habe es nicht getan. Ich habe mich geschämt. Ich habe mir gedacht, was werden meine Nachbarn über mich denken, wenn ich jetzt laut mitten in der Nacht zu Jesus schreie, mich zu ihm bekenne, was werden meine Nachbarn über mich denken? Und vielleicht kennt ihr diesen Gedanken. Was wird diese oder jene Person über mich denken, wenn ich ein Gebet spreche vor dem Autofahren? Was werden diese oder jene Menschen über mich denken, wenn ich mich öffentlich zu Jesus Christus bekenne? Wenn ich am Sabbat vielleicht nicht auf diesen Geburtstag gehen kann, was werden Menschen über mich denken? In der Situation meiner absoluten Hilflosigkeit habe ich einen Freund angerufen, der ist zu mir nach Hause gekommen. Größter Atheist, er war der Erste, der gelacht hat, wenn jemand in die Treppen runtergefallen ist. Jemand, der sehr schadenfreudig war, aber ein Freund von mir. Und diesen Atheisten habe ich eingeladen, zu mir herzukommen. Und als er da war, habe ich gesagt, hey, du musst mit mir zusammen beten. Er musste sich das Lachen verkneifen. Vielleicht könnt ihr es euch vorstellen. Aber wir lagen damals auf einem großen Bett, das ich hatte, so ein großes Boxspringbett. Wir lagen dort und wir haben zusammen das Vaterunser gebetet. Aber als wir fertig waren, habe ich tief in meinem Herzen gemerkt, dass er überhaupt gar nicht das so meint, wie er es gesagt hatte. Dass tief in meinem Herzen, dass die Sehnsucht nach Hilfe und nach Gott so viel größer war als die ausgesprochenen Worte im gerade zuvor gesprochenen Vater Unser. Ich habe ihn rausgeschickt. Ich wollte alleine sein. Ich bin auf und ab gelaufen in meiner Wohnung. Ich habe mir Gedanken gemacht, was mache ich? Ich habe mich in mein Bett gelegt, aber wenn man auf Substanzen ist, man kann nicht einfach schlafen. Das geht nicht. Und so lag ich da, wach und hatte endlich Zeit nachzudenken. Nachzudenken über mein Leben, über alles, was ich bisher getan hatte. Und ich kann mich gut daran erinnern, ich bin vorbeigelaufen an meinem Bücherregal, auf und abgelaufen. Und auf einmal ist mir dieses Wort hier, dieses Buch ist mir auf einmal ins Auge gefallen. Und ich weiß gut, ich habe diese Bibel rausgezogen, die Lutherbibel, die ich mir damals als kleines Kind gewünscht hatte. Und ich bin wieder zurück auf mein Bett gegangen und dann habe ich einfach in der Mitte, habe ich direkt einfach aufgeschlagen und habe gesagt, Gott, jetzt musst du mir helfen. Und wisst ihr, wie weit ich gekommen bin? Ich war nicht einer derjenigen, der dann voller Eifer die ganze Bibel durchgelesen hat. Ich habe 2 Verse gelesen. Aber diese 2 Verse, als ich sie gelesen hatte, kam es mir so vor, wie als würde mir mal ein Dolch direkt durch mein Herz rammen. Denn hier heißt es, einige nun aus dem Volk, die diese Worte hörten, sprachen, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, er ist der Christus. Wieder andere sprachen, soll der Christus aus Galiläa kommen? Wenn man diese Verse heute so hört, kann man sich wenig darunter vorstellen, wie es mir in dem derartigen Zeitpunkt zumute gewesen ist. Aber für mich kam es so vor, und ihr könnt euch selbst mal die Frage stellen, wie würde es euch ergehen, wenn Jesus direkt vor der Tür steht, kurz vorm Wiederkommen, und du bist nicht bereit? Für mich zu dem damaligen Zeitpunkt, ich habe rausgeschaut, es war finstere Nacht, ich habe aus meinem Fenster herausgeschaut und ich habe Jesus erwartet. Für mich kam es in dem Moment so vor, Jesus steht direkt vor der Tür, er kommt in den Wolken da niedergefahren und in einem nächsten Augenblick wird er hier sein und ich werde mein Urteil empfangen. Doch ich werde nicht mit dabei sein in der Ewigkeit, weil ich mich nicht für ihn entschieden habe. Wie würde es euch ergehen, wenn ihr wisst, Jesus kommt wieder? Jesus kommt und ihr seid nicht bereit. Wie würde es euch ergehen, wenn alles zu spät ist? Ich kann euch sagen, Jesus hat diese Trennung von Gott erlebt. Ellen White schreibt in eines ihrer Zitate, die Angst, dass ihn sein Vater verlassen haben könnte, machte das Leiden Christi so entsetzlich. Er rang mit dem Tode und betete heftiger. Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Diese schreckliche Angst, die Jesus befiel, als er glaubte, in der Stunde der Not habe Gott ihn verlassen, zeigt uns, wie es einem Sünder ergehen wird, wenn er erkennt, zu spät erkennt, dass Gottes Geist sich von ihm zurückgezogen hat. In diesem Moment war ich kurz davor, eine Entscheidung zu treffen, die ewige Auswirkungen hatte. Und als ich mir dessen bewusst geworden bin und meine Schuld mir vor Augen stand, denn in dem Moment, wo ich angefangen habe, in meinem Wort zu lesen, kam es mir so vor, ich kann entweder draußen gleich sehen, wie Jesus auf den Wolken da niederfahren wird, oder ich kann jetzt hier in diesem Wort mein Gerichtsurteil lesen. Und ich habe gesagt, wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue, dann soll es so sein, dass ich hier in deinem Wort lese. Viele schlechte Entscheidungen habe ich getroffen, aber diese Entscheidung soll mein Leben verändern. Und so habe ich wie Jakob damals gerungen. Ich lag auf meinem Bett, ich habe weiter gelesen und währenddessen ich so las, wurde das Wort Gottes lebendiger denn je. Denn der Heilige Geist kam in diesem Moment in mein Innerstes und überzeugte mich von Sünde, von Gerechtigkeit und dem annähernden Gericht. Und ich las und ich las und mir wurde meine Schuld vor Augen gemalt. Ich begann zu weinen, ich begann zu bereuen, weil mir auf einmal die Konsequenz dessen vor Augen ausgemalt worden ist, die mir zuvor überhaupt gar nicht bewusst gewesen ist. Und als ich so las, innerlich zusammenbrach, war es das Beste, das ich tun konnte, weiterzulesen. In dem Moment, wo ich vor meiner Bibel war und las, vibrierte dreimal im gleichen Abstand mein Handy in meiner Hosentasche. Jedes Mal, wenn mein Handy vibrierte, sprach der Heilige Geist in meinem Herzen zu mir, ich bin's, Gott, der zu dir spricht. Und ich habe mir gedacht, was für einen Gott diene ich, der sogar mein Handy in meiner Hosentasche zum Vibrieren lassen bringen kann. Ich las weiter und das Schönste, das ich jemals erfahren durfte, kam als Nächstes. Denn Jesus Christus stellte sich mir persönlich vor. Ich las und der Heilige Geist gab die Worte Lebendigkeit, denen er verliehen. Und das erste Mal wurde mir das, was ich las, wirklich bewusst. Und Jesus Christus stellte sich mir persönlich vor. Er sagte, weißt du, Johannes, für das, was du in deinem Leben getan hast, für die Entscheidung, die du in deinem Leben getroffen hast, hast du den Tod verdient. Du hast es nicht verdient, gerettet zu sein. Das ist richtig. Aber genau dafür bin ich aus Liebe zu dir auf die Welt gekommen. Ich bin am Kreuz für dich gestorben. Ich habe mich blutig schlagen lassen, mir die Dornenkrone aufziehen lassen. Und ich habe deine Schuld getragen, die du getan hast, dass du ewiges Leben erlangen kannst. Dass dir Vergebung und versöhnendes Blut Christi gewährt werden kann. Dass das Blut Christi deine Schuld bedeckt und dass du vor mir stehen kannst, wie als hättest du niemals gesündigt. In diesem Augenblick, in diesem Moment, wo ich das erste Mal in meinem Leben eine tiefe Vergebung in mir erfahren durfte, erleben durfte, an dem Moment, wo ich das größte Urteil über mich erwartet hätte, da habe ich die Liebe Gottes kräftiger und inniger denn je erfahren. Ein Gemisch von Gnade und Barmherzigkeit, das sich in mir ausgebreitet hat und durch meinen ganzen Körper gezogen ist, das mich überwältigt hat, diese Liebe Gottes, die mich ergriffen hat, die mich gepackt hat. Und damals ließ es Gott nicht dabei, dass ich dieses Geheimnis für mich alleine behalte. Sondern so wie ich war in dem Zustand, nahm ich mein Wort, zog meine Schuhe an, ich ließ meine Tür auf von diesem Haus, ließ mein Licht an, weil Gott mir einen Auftrag gegeben hatte. Ich las und Gott sagte zu mir, erzähle von dem, was du heute erfahren hast, weiter den Menschen, den du lieb hast, deinen Freunden und siehe, ich komme bald. Und ich wusste in dem Moment, was zu tun war. Denn wenn man von etwas begeistert wird, wenn man von etwas ergriffen wird, dann kann man das nicht für sich alleine behalten. Und so packte ich mein Wort, ich zog meine Schuhe an, ich ließ meine Tür offen und ich bin nach draußen losgestürmt mit festem Schritt, weil ich wusste, wo ich hin wollte. Weil ich wusste, wo Gott mich gerne hinschicken möchte. Und wenn ich heute in meiner Bibel durchblättere, dann sehe ich die Seiten, die noch etwas wellig sind, von dem leichten Nieselregen, der damals niedergefallen ist. Und ich bin in der Stadt umhergewandert, gedrungen und getrieben vom Heiligen Geist und hatte mit Furcht zu kämpfen. Aber die Ehrfurcht zu Gott war größer als meine Furcht. Und so war es mitten in der Nacht, es war circa 23:30. Die Städte und die Innenstadt war schon so gut wie leergefegt, es war niemand mehr unterwegs. Und auf einmal läuft ein Ehepaar oder ein Pärchen, so ein bisschen vielleicht 2-3 Jahre älter als ich, sie laufen an mir vorüber und ich merke auf einmal dieses Drücken des Heiligen Geistes. Geh zu ihnen! Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Was soll ich denn machen? Ich als größter Sünder und ich, denen soll irgendwas erzählen? Aber ich habe nicht diskutiert mit Gott. Ich bin losgegangen. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich ihnen damals gesagt hatte. Aber ich kann mich noch an ihren Gesichtsausdruck erinnern. Wie würdet ihr euch fühlen? Mitten in der Nacht, wenn jemand vor euch steht, in einem komplett komischen Zustand, mit der Bibel in der Hand und erzählt euch irgendwas über Jesus. Wie müssen sich diese Menschen gefühlt haben? Das Einzige, was ich noch weiß, ist, wie lange sie mir hinterhergeguckt haben, wie sie stehen geblieben sind. Und schon als ich die Straße abgelaufen bin, wie sie da standen, gegrübelt haben. Und als ich in dieser Gasse stand, in der Innenstadt, da kam es mir vor wie in einem Film. Ich stand dort, auf einmal ist ein Auto vorgefahren, eine Tür ist aufgegangen und ein ehemaliger Klassenkamerad ist ausgestiegen, hat mich gesehen, auf mich gezeigt und gesagt, bist du nicht Johannes? Johannes aus meiner Klasse? Und ich weiß nicht warum, aber ein Jahr lang hat mich dieses Szenario begleitet. Mich hat das an irgendetwas erinnert. Die Art und Weise, wie er gesprochen hat. Ich konnte mich nicht dran erinnern. Und ein Jahr lang habe ich gebetet, immer wieder neu dafür, dass Gott mir die Dinge erklären soll, die ich damals erlebt habe, weil sie mich überwältigt haben. Und nach einem Jahr hat Gott mir den Gedanken geschenkt, als ich mal wieder dafür gebetet hatte. Und zwar ist mir bewusst geworden, dass ich Jesus verleugnet habe. So wie bei Petrus. Petrus, der sich an der warmen Feuerschüssel gewärmt hatte. Jesus wird gerade hinter seinem Rücken verurteilt und er spitzelt immer so ein bisschen so rüber und auf einmal die Leute, die ihn erinnern, warst du nicht auch einer von ihnen? Bist du nicht auch einer seiner Jünger, die mit ihnen unterwegs gewesen sind? Und was sagt Petrus? Nein, ich kenne ihn nicht. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ich kenne ihn nicht. 3-mal hat ihn verleugnet. Und was habe ich gemacht mit meinem Leben? Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. So sagt Jesus darüber. Doch die Geschichte endet hier nicht. Denn so wie auch unser Missionsauftrag ist und der Auftrag in unserem Leben, nicht nur einfach Gott kennenzulernen und seine Liebe für uns zu beanspruchen, sondern wenn wir die Liebe Gottes geschmeckt haben, dann werden wir hinausgehen und den Völkern und den Nationen von der Gnade Gottes erzählen. Wir werden Menschen zu Jüngern machen. Das ist eine Automation, die Gott dort hineingelegt hat. Und so war es auch bei mir. Ich habe einen Freund angerufen, habe gesagt, ich möchte gerne wieder auf die Hausparty. Kannst du mir unten aufsperren? Und er hat mir aufgesperrt. Ich bin nach oben gegangen. Ich habe die Bibel in meiner Hand gehalten und ich habe einfach irgendwo aufgeschlagen und ganz egal, wo ich aufgeschlagen habe, es hat immer gepasst. Die Worte waren lebendig. Und es kam mir vor wie zu Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen worden ist, nur über Heiden. So wie vielleicht bei Petrus, als er zu den Heiden geschickt worden ist. So ähnlich war es dort. Die Menschen konnten sich wieder klar miteinander verständigen. Die geistliche Verwirrung war wie beseitigt worden. Wir waren wieder Herr über uns selbst. Und ich stand dort und habe angefangen, über Gott zu sprechen. Und ich habe das erste Mal erlebt, wie Gott seine Mittel benutzt, um zu uns Menschen zu sprechen. Er kann nicht nur durch den Heiligen Geist zu uns sprechen. Er kann sein Wort benutzen, um zu uns zu sprechen. Aber er kann auch uns als Sprachrohr benutzen, um zu den Menschen zu sprechen. Und so war es auch, wie wenn wir uns das in Matthäus 10, Vers 19 und 20 einmal anschauen, da heißt es auch, wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Und so war es auch in diesem Moment. Ich kam mir vor wie eine Bluetooth-Lautsprecherbox, die verbunden worden ist. Ein Kanal, wodurch die Worte Gottes zu den Menschen gedrungen ist. Ich konnte mir selbst eigenständige Gedanken machen, habe meinen Mund geöffnet und es ist einfach nur aus mir herausgeflossen, weil Gottes Wille mein Wille geworden ist. Ich habe gemerkt, wie ein Gott der Liebe, der sich nicht zu schade ist, an dem Moment, wo ich mich geschämt habe, meinem Vater zu begegnen, war sich der himmlische Vater nicht zu schade, mir in meiner Schuld und Schmach zu begegnen, mich aufzunehmen in seiner Liebe und Barmherzigkeit. Und diesen Gott, der mich über alles liebt, dieser kräftige Beweis seiner Liebe, hat mich dazu getrieben, gar nicht anders handeln zu können. Und so war sein Wille mein Wille. Ich habe die Freunde gesehen. Ich konnte die Intensität bestimmen. Mir war es wichtiger denn je, ihnen von Gott zu erzählen. Und ich habe die Leute in einen Raum reingerufen. Ich wusste nicht warum, aber ich wollte die Leute zu einer Entscheidung aufrufen. Und ich bin mir sicher, dass auch wir, die wir heute hier sitzen, hier im Gottesdienst, zu Hause vom Livestream, dass Gott uns zu einer Entscheidung aufrufen möchte. Denn wenn wir einmal die Entscheidung für Gott getroffen haben, dann möchte er, dass wir diese Entscheidung jeden Tag wieder erneuern. Eine Entscheidung für Gott oder eine Entscheidung gegen Gott. Und als wir versammelt waren in einem Raum, kam eine Freundin zu mir. Sie hat ein Glas Wasser in der Hand gehalten. Und sie hat mir dieses Glas Wasser hat sie mir hingehalten und hat gesagt, hier, nimm, trink. Und ich hatte seit dem Moment nichts getrunken. Ich bin dehydriert von den Drogen. Ich hatte nichts getrunken, über Stunden hinweg nichts. Es ist lieb gemeint. Aber in dem Moment sprach der Heilige Geist zu meinem Herzen, trink nicht davon, denn dort ist was hineingetan worden. Und ich habe es abgelehnt, habe gesagt, nein, ich werde nicht davon trinken, du hast da was reingetan. Und wieder hält sie mir das Glas hin, nein, ich habe nichts reingetan. Sie stritt es ab und sie bietet es mir wieder an und sagt, hier, nimm, trink davon. Ich habe gesagt, ich werde davon nichts trinken. Im selben Moment sprach der Herr wieder zu mir in meinem Herzen, trink nicht davon, denn dort ist was hineingemischt worden. Und ich lehnte es wieder ab, habe ihr gesagt, ich werde nichts davon trinken, denn du hast dort was hineingetan. Und sie stritt es wieder vehement ab und hat gesagt, nein, ich habe nichts dort hineingetan, glaub mir, du kannst es trinken. Und dann hat der Herr zu mir gesagt, jetzt darfst du es trinken. Und ich habe das Glas genommen, ich habe getrunken. Und später wurde mir mitgeteilt, was dort hineingetan worden ist. 2 Taborpillen wurden aufgelöst da drin. Beruhigungsmittel. Normalerweise eine davon. Und man schläft, man ist in einem Zustand, man muss sich ausnüchtern, man ist schwach, man schläft, man ist erschöpft. Aber wisst ihr, in diesem Moment, wo ich im Auftrag für das Evangelium unterwegs gewesen bin, so wie es wir in Markus 16 das vorfinden, und er sprach, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Das ist die Voraussetzung dessen, worunter wir die nachfolgenden Verse erleben werden. Die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Und so war es bei mir auch. Es konnte mir nichts anhaben, wenn der Herr seine Hand darüber hält. Wunder über Wunder. Ich habe die Menschen darauf angesprochen, dass sie sich auf einmal wieder klar verständigen konnten. Zuvor, wo es nicht möglich war, habe mein Freund damit konfrontiert. Aber sie sehen Wunder, sie erleben Wunder und glauben trotzdem nicht. Zuvor hatte ich mich beschämt, mich zu Jesus ganz zu bekennen. Aber hinterher hatte ich nochmal die Möglichkeit dazu bekommen. Nicht einfacher. Stellt euch mal vor, ihr traut euch von einem 1-Meter-Brett nicht ins Wasser zu springen. Wie viel eher würdet ihr euch trauen, von einem 10-Meter-Brett ins Wasser zu springen? So geht es einem Menschen, der Gott verleugnet, der die Gelegenheiten nicht benutzt, um seinen Herrn und Meister zu bekennen. Leichter wird es nicht. Meine nicht, dass es einfacher wäre, von einem 10-Meter-Turm zu springen, wenn der 1-Meter-Turm in deinem Leben schon zu hoch ist. Wer sich nicht zu Jesus bekennt und den Sprung des Glaubens bereit ist, immer wieder aufs Neue in Gottes Hände zu wagen, steht in der Gefahr, verloren zu gehen. Denn niemand wird jemals in das Himmelreich erreichen, der die Verantwortung scheut, Jesus vor den Menschen zu bekennen. Jeder, der versucht, seinen Glauben zu verstecken und seine Beziehung zu Christus zu verbergen, hier steht zu verbergen, zeigt, dass er ihn nicht wirklich kennt. Liebe Geschwister, an dieser Stelle möchte ich, dass es uns bewusst wird erneut, dass wir eine Verantwortung haben. Dass es unsere Verantwortung ist, den Menschen von der Gnade Gottes zu erzählen. Was der Herr in unserem Leben bewirkt hat. Dass unser Leben ein Brief Gottes ist, wenn wir zu den Menschen gehen. Als ich damals auf dieser Hausparty war, sind viele Wunder passiert, was den Rahmen sprengen würde. Aber eine Sache zum Schluss, ich bin nach oben die Treppen gelaufen, als Gott mich als sein Sprachrohr verwendet hatte und ich saß dort auf diesem Bett und ich musste mir erstmal richtig auf meine Realität, auf mein Leben mal wieder klarkommen. Und ich kann mich noch daran erinnern, 3 Freunde sind zu mir gekommen, haben kurz was gesagt, haben sich umgedreht und sind mir gegangen. Und ich durfte den Humor von Gott kennenlernen an dieser Stelle. Ich kann mich heute nur noch an eine Sache erinnern, weil ich mir das damals nicht aufgeschrieben hatte. Aber ich weiß noch, wie ein Freund als letztes zu mir kam. Er kam zu mir, hat gesagt so, hey Johannes, das Rollenspiel ist jetzt vorbei. Hat sich umgedreht und ist gegangen. Und in dem Moment hat der Geist Gottes mir schon erklärt, was es bedeutet. Ich musste schmunzeln darüber und wusste, die Zeit, in der Gott mich als sein Sprachrohr gerade intensiv benutzt hat, wo Gott durch mich hin zu den Menschen gesprochen hat, ist jetzt vorbei. Jetzt kann ich wieder selbst meine Worte formen. Wunder über Wunder sind passiert. Ich saß mit den Menschen dort, mit Menschen, die Gott nicht kennen, und wir haben zusammen die Bibel studiert. Wir haben daraus gelesen, wir saßen am Tisch, haben gelesen. Und ich war bereit, alles gehen zu lassen. Dieser Tag in meinem Leben war der Tag, an dem Gott mich befreit hat. Denn es heißt im Wort Gottes, wen der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Und dieser Tag war der Tag in meinem Leben, wo Gott mir geholfen hat, in seiner Kraft von all diesen Substanzen, von denen ich damals abhängig war, von der ganzen Kriminalität, in die ich damals verstrickt gewesen bin, von einem auf den anderen Tag umzukehren zu meinem Gott. Und so möchte ich auch dich heute einladen, wenn du etwas hast, das zwischen dir und Gott steht. Warte nicht. Sag nicht, nur noch eine Woche. Und in einer Woche werde ich davon weggehen. Wenn du etwas weißt, wenn es vielleicht eine Beziehung ist, die zwischen dir und Gott steht, wenn es vielleicht deine Arbeitsstelle ist oder vor einer Entscheidung, vor der du stehst und wo du schon weißt, was Gott von dir möchte, warte nicht. Denn Gott ruft uns. Er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn du meine Stimme hörst, und die Tür öffnen wirst, so werde ich hineinkommen und mit dir zusammen das Mahl halten. Wenn du dir jetzt sagst, tolle Geschichte, aber ich nehme keine Drogen, dann möchte ich dir nur dieses eine mitgeben. Wenn wir ehrlich zu uns sind, dann steht mein ausschweifendes Leben, wo ich versucht habe, durch Beziehungen, durch Drogen, durch Geld, durch Kriminalität, all diese Leere in meinem Herzen zu füllen, dann lass dir gesagt sein, dass mein ausschweifendes Leben vielmehr eine von vielen Arten gewesen ist, um meine Leere in meinem Leben versuchen zu füllen. Denn ein toter Götze kann uns niemals, niemals das geben, was die Liebe Gottes in unserem Herzen bewirken kann. Nicht durch unsere eigene Kraft werden wir Nachfolger Christi. Nicht durch eigene Kraft werden wir dazu fähig, aus Liebe uns an Gottes Wort zu halten. Nicht aus eigener Kraft werden wir dazu in die Lage versetzt, seine Liebe wieder zu spiegeln, sondern indem wir uns Zeit nehmen für Gottes Wort, darin zu lesen, Gott kennenzulernen. Beziehungspflege nennt man sowas. Und diese Beziehungspflege, ich muss ehrlich zu mir selbst sein, seitdem ich hier Student bin, muss ich sagen, stoße ich vor Herausforderungen. Dass diese Beziehung zu Gott manchmal in Mitleidenschaft gerät. Dass ich selbst auch Anstrengungen manchmal erbringen muss, um mir die Zeit zu reservieren, wo ich mit Gott meine Zeit verbringe, weil Gott mich immer wieder aufs Neue erkennen lässt, dass wenn ich ihn aus den Augen verliere, mein Fokus schwindet sich auch mein Ziel aus den Augen verloren geht. Ich möchte euch heute dazu ermutigen, dass ihr dieses Wort, dass wir dieses Wort wieder zur Hand nehmen. Ein Wort, das vielleicht manchmal auch viel zu lang schon im Regal gestanden ist, das vielleicht manchmal in der Routine der morgendlichen Andacht manchmal untergegangen ist, wo wir die Bibel vielleicht noch lesen, aber mehr versuchen, den theologischen Gehalt oder dogmatische Glaubensfragen uns heraus abzuleiten. Wo vielleicht manchmal das Wort Gottes sachlich geworden ist und wo wir auf einmal diese persönliche Beziehung zu Gott schwindet. Ich möchte euch dazu ermutigen, dass dieses Wort wieder lebendig wird, dass es zu uns spricht, dass wir merken, wenn Gott auf unser Herz legt, unseren Arbeitskollegen, unseren Nachbarn diese Liebe entgegenzubringen, dass wir nicht Nein sagen. Dass wir uns die Freimütigkeit schenken lassen von Gott. Dass wir uns von Gottes Liebe anstecken lassen. Dass wir uns berühren lassen. Dass er uns verändern kann. Denn Gott möchte Großes in deinem Leben tun, durch dich. In Johannes 14, Vers 27 spricht Jesus von der wahren Zufriedenheit, die wir nur in und bei ihm finden können. Und damit möchte ich gern schließen. Er sagt, ich lasse euch Frieden zurück. Meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Und diesen Frieden, liebe Geschwister, den wünsche ich euch von tiefstem Herzen. Diesen Frieden Gottes, dem Vertrauen auf seine große Liebe, die er uns bewiesen hat, manifestiert worden ist am Kreuz. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir es zulassen, immer wieder neu, jeden Tag uns in Jesus neu zu verlieben. Dass wir es zulassen, sein Wort zu unserem Herzen sprechen zu lassen. Es als sein Wort, eine persönliche Nachricht an uns, zu uns sprechen zu lassen. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.